Christus des Glaubens denkt, die sind neugierig darauf. Danke.
Ja, ich begrüße Sie alle sehr herzlich und freue mich, dass ich wieder in diesen heiligen Hallen des ehrwürdigen Schottenklosters zu Gast sein darf und ein Referat halten darf. Der historische Jesus für einen Bibelwissenschaftler natürlich etwas sehr, sehr Wichtiges und Notwendiges. Ich muss aufpassen, dass ich da auf der Seite stehe und Ihnen nicht den Blick hier raube. Der garstig breite Graben ist ein Zitat von Gotthold Ephraim Lessing. Da werden wir gleich im Folgenden noch drauf zu sprechen kommen. Die Frage, wer hat denn jetzt eigentlich den wahren und den authentischen Jesus, ist eine Frage, die uns alle bewegt. Ich kann mich erinnern, dass zur heiligen Zeit, also zu Ostern und zu Weihnachten in meiner Kindheit, noch immer die frommen Zeffirelli-Jesus-Filme gezeigt wurden. Weihnachten, Ostern, alles in sehr schöner Art und Weise. Fast ein bisschen so, wie es in der Bibel drinnen steht, wie es der Katechismus gerne gehabt hat. Das war die Frömmigkeit der damaligen Menschen und das hat man auch ganz einfach in der medialen Kultur hier durchschlagen gesehen. In der heutigen medialen Kultur sehen wir etwas anderes. Zu Ostern und zu Weihnachten ist Jesus ungebrochen aktuell. Also das ist etwas, was mich immer erstaunt, dass eigentlich Jesus sich gut verkauft, Kirchenkrise hin oder her. Jesus ist einfach nicht kaputt zu kriegen. Eine absolut robuste Marke, wenn man das jetzt so sagen möchte, weil er ganz einfach begeistert und fasziniert. Und zwar von rechts bis links, das ganze Spektrum durch, das wir hier auch sehr schön sehen können. Das Spektrum reicht vom Jesusbuch von Papst Benedikt, das natürlich sehr nach Art des Katechismus gestaltet ist, bis hin zu solchen Sachen der Playboy am anderen Ende des Spektrums, also selbst da Jesus heilt die Sünderin oder der Spiegel, der ja nicht im Anruf steht, jetzt ein sonderlich konservatives Blatt zu sein, der hier das Ganze ebenfalls verdeutlicht, natürlich Jesus in Che Guevara-Manier, Jesus als Rebell Gottes. Oder ist Jesus gar eine Art Guru gewesen? Also man versucht Jesus sozusagen in Deutemuster der aktuellen modernen Zeit hineinzugießen. Das Dio-Magazin noch ein bisschen seriöser. Wer war Jesus eigentlich wirklich? Können wir das in irgendeiner Art und Weise rekonstruieren? Also in faszinierender Weise beschäftigt dieser Jesus unsere Fantasie. Und die Frage stellt sich, sind hier Jesus-Fälscher am Werk gewesen? Und wenn ja, die Frage, ja, wer hat dann gefälscht? Die einen oder die anderen? Ist der Jesus des Katechismus jetzt ein verfälschter Jesus? Wir haben in der heutigen Zeit zu Ostern und Weihnachten eben keine Zeffirelli-Filme mehr, sondern sogenannte Jesus-Documentaries. Ein Jesus-Documentary ist manches Mal das Gegenteil von einem gut gemachten Dokumentarfilm, weil während ein gut gemachter Dokumentarfilm in vorsichtiger Art und Weise recherchiert und abwägen möchte, sind Jesus-Documentaries manches Mal so, dass ein Professor Strange aus den USA herangekarrt wird, also eine etwas skurrile Type, der es dann so richtig krachen lässt und sagt, ja, der Jesus war in Wirklichkeit ganz anders, der hat mit Maria von Magdala, natürlich hat er Sex gehabt und im Grab ist er aufgewacht, weil er gar nicht tot gewesen ist und dann sind sie nach Indien gegangen und haben dort einen, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, einen Ashram gegründet, sozusagen eine Art buddhistisches Kloster. Das kursiert alles so in den Köpfen der Menschen herum. Aber die Frage ist natürlich, wer war denn jetzt Jesus wirklich und haben wir dafür irgendwelche Kriterien? Dass sich allerdings das Ganze gut verkaufen lässt, das sehen Sie auch bei Dan Brown. Dan Brown möchte ich jetzt hier gar nicht schelten, denn er hat eines sehr gut verstanden, historische Recherche auf der einen Seite mit Storytelling perfekt zu verbinden. Und wir wissen heute, dass nicht nur Sex and Crime sich gut verkaufen lässt, sondern Sex, Crime and Religion, bitteschön. Religion muss auch noch dabei sein, denn das ist ein wichtiger Faktor. Dann wird es erst so richtig fetzig und so richtig ansprechend. Also die Frage hier jetzt, wer hat den wahren und den historischen Jesus? Dafür muss man, wie das die Professoren immer so gerne tun, in die Geschichte zurückgehen und einmal fragen, wo sind denn die Wurzeln dieser Rückfrage und auf wessen Schultern stehen wir in der ganzen Diskussion? Denn diejenigen Wellen, die sozusagen damals begonnen haben, hier oben in der Intelligenzia des 18. Jahrhunderts, der Aufklärung, hier Wellen zu schlagen. Die sind jetzt schon langsam am Meeresboden angekommen, haben sozusagen also den Boden hier erreicht. Und das ist die Diskussion innerhalb der Aufklärung. Wir kommen zu keinem geringeren als Gotthold Ephraim Lessing. Gotthold Ephraim Lessing ist uns heute bekannt als ein begnadeter Literat und Dramaturge, aber in Wirklichkeit war er Theologe. Und er wollte auch Theologe bleiben, nur nachdem er nachher als Theologe dann Schreibverbot bekommen hat, ist er dann nachher auf die Dramaturgie umgesattelt. Nathan der Weise setzt das weiter fort, was er als Theologe begonnen hat. Nämlich die Frage, wer hat jetzt den wahren Jesus? Lessing kommt nicht aus einem katholischen, sondern aus einem orthodox-protestantischen Elternhaus. Also damals der konservative Protestantismus, der in gewisser Art und Weise auch Pietismus gewesen ist, dem Staat auch brav untertan zu sein, brave protestantische, nützliche Bürger des Landes zu sein und immer mit dem Anspruch dabei, ihr müsst gehorsam sein, weil Jesus das so grundgelegt hat. Jesus selbst ist von Gott ausgewiesener Messias gewesen. Deswegen hat Jesus dann auch die Kirche gegründet und die Kirche verkündet jetzt unmittelbar den Willen Gottes. Und gegen diese Argumentationsschlaufe wehrt sich Lessing. Er möchte ganz einfach hier frei an die Sachen herangehen, möchte einen liberalen Glauben hier verwirklichen. Also das, was heute auf einer breiten Linie in der Jesus-Rezeption angekommen ist, das nimmt Lessing in der Aufklärung der damaligen Zeit vorweg. Das Argumentationsmuster, das er hier trägt, ist ein Argumentationsmuster, in dem er sagt, in der Beweis des Geistes und der Kraft, das ist der garstig breite Graben, über den ich nicht kommen kann, so oft und ernstlich ich auch den Sprung versucht habe. Der garstig breite Graben, das ist der Graben zwischen dem Jesus der Historie und dem Christus des Glaubens. Das nimmt Lessing vorweg, was wir heute eigentlich alle mehr oder weniger internalisiert haben in der Frage, wer ist denn der Jesus, wie ihn die Kirche lehrt, der Jesus, wie er im Katechismus steht, ist das der wahre Jesus gewesen oder hat es nicht eine nachträgliche Vergottung dieses Jesus von Nazareth gegeben? Dabei bedient sich Lessing zunächst einmal einer sehr unhistorischen Zugehensweise. Also wir sagen hier heute historisch-kritische Rückfrage nach dem historischen Jesus. Lessing geht den anderen Weg, weil damals das historische Argument von den konservativen Kreisen besetzt gewesen ist. Die gesagt haben, ja, Jesus hat Wunder getan, damit hat er den Aufweis gesetzt, dass er wirklich der von Gott gesandte Messias gewesen ist. Das erste Vatikanische Konzil übernimmt dieses Muster sogar noch und sagt, Jesus habe Signa certissima messianitatis sua, sichere Zeichen seines Messiassein gesetzt. Das Neue Testament geht hier einen völlig anderen Weg. Das Neue Testament ist wunderkritisch und sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und Jesus kann gar keine Wunder tun, wenn die Menschen nicht glauben. Im Neuen Testament sind die Wundergeschichten nicht Beweisgeschichten, denn Jesus weigert sich, ein Schauwunder für die Menge zu tun, sondern er sagt, Wunder sind Begegnungen mit Gott auf der inneren Ebene des Menschen und nicht ein Aufweis einer Messianität oder dergleichen mehr. Also eigentlich ein unbiblischer Beweisgang, der hier verwendet wurde. Die Wunder Jesu sind einst das Schoßkind der Kirche gewesen, so sagt es auch schon Goethe in seinem Faust, Wunder sind des Glaubens liebstes Kind. Das Schoßkind ist allerdings zum Schmuddelkind geworden, denn heute glauben die Menschen nicht aufgrund der Wunder Jesu, sondern trotz der Wunder Jesu. Sie sagen halt, ja, das ist ganz einfach die bildsprachliche Darstellungsweise der damaligen Menschen. Kann man das glauben oder kann man es nicht glauben, wird schon irgendwas so dahinter gewesen sein. Aber der weitere Gang hier, das Lessing hier sagt, zufällige Geschichtswahrheiten können der Beweis von notwendigen Vernunftwahrheiten nicht werden. Lessing sucht sozusagen abseits von der Historie die allzeit und immer gültige Vernunftreligion. Die Vernunftreligion ist jetzt natürlich, hört sich gut an das Ganze, aber schon Goethe weiß in seinem Faust zu sagen, er nennt Vernunft, doch er gebraucht es allein, um tierischer als jedes Tier zu sein. Also mit der Vernunft kommen wir manches Mal auch nicht weiter. Der Optimismus der Aufklärung ist uns nach zwei Weltkriegen und den Öfen von Auschwitz abhanden gekommen, wo wir sagen müssen, eine Vernunftreligion, es funktioniert nicht so ganz. Wir kommen also doch wieder dazu zurück, dass wir sagen, der Mensch braucht einen Erlöser, braucht einen tieferen Seinsgrund, in dem er verwurzelt ist. Das deckt sich ja wieder mit der Anthropologie bei Jesus, die Erlösungsbedürftigkeit der Menschen und die Zuwendung der Gnade an die Menschen durch Gott geschenkt. Also hier argumentiert Lessing in einer Art und Weise, wie wir das heute nicht übernehmen können und nicht übernehmen wollten, weil die Geschichte auch darüber hinweg gegangen ist. Was hat jetzt eigentlich bei Lessing den richtigen Trigger gezogen, dass er eigentlich losmarschiert ist? Das ist ein gewisser Hermann Samuel Reimarus gewesen, den Sie hier ebenfalls angebeamert sehen. Hermann Samuel Reimarus war Orientalist in Hamburg, der eigentlich gesagt hat, ich habe so viele orientalische Berichte jetzt gelesen, da kommen Totenauferweckungen drinnen vor, da kommen Jungfrauengeburten drinnen vor, da kommen himmlische Wesen und dergleichen vor. Das ist ganz einfach die Bildwelt des Orients gewesen und das Christentum reiht sich da nahtlos ein und letztendlich unterstellt Reimarus dann sogar, dass er sagt, die Christen, die haben letztendlich die Auferstehung erfunden. Im Orient, da darf man schon mal ein bisschen mehr Gas geben und da haben sie das ganz einfach da drauf geklotzt auf das Ganze. Reimarus hat sich nicht getraut, seine Thesen zu publizieren. Lessing findet das Ganze in seiner Bibliothek, den Nachlass. In Wolfenbüttel natürlich diese herrliche, großartige Bibliothek. Und der Lessing sagt dann ganz einfach, ich publiziere aus Fragmenten eines Ungenannten. Und damit triggert ihr den sogenannten Fragmentenstreit, der zu einem der Sockelereignisse in der deutschen Literaturgeschichte dann tatsächlich geworden ist, nämlich der Streit darüber, also alle bedeutenden Namen der deutschen Literaturgeschichte, auch später Herder oder viele andere mehr, sind hier involviert gewesen in dieser Frage, wie ist denn jetzt authentisches Jesusgut zu verstehen? Und was ist das wahre Urevangelium? Hat es ein Urevangelium gegeben? Und Lessing sagt, ja, das hat es wohl gegeben, aber das können wir nicht mehr rekonstruieren. Bei Nathan den Weisen geht es in ähnlicher Art und Weise, was ist die Urreligion, Judentum, Christentum oder Moslems? Und er sagt, wir können das nicht mehr rekonstruieren, denn dieser Ring, wir wissen es ganz einfach nicht mehr, welches ist der authentische Ring, so läuft dann die ganze Geschichte. Das hat Lessing sehr geschickt gemacht, dass er sich hier versteckt hat sozusagen hinter den Fragmenten eines Ungenannten. Trotzdem ist das Ganze natürlich heftig losgegangen und man hat sich entschieden dann von der Obrigkeit, der Herzog von Wolfenbüttel, der dann gesagt hat, lieber Lessing, du schreibst jetzt nichts mehr, zumindest nicht in der Theologie, und der Lessing ist dann ausgewichen auf die Dramaturgie, wo er das Ganze weiter fortgesetzt hat. David Friedrich Strauss, ebenfalls ein bedeutender Name, er sagt jetzt nicht, die Christen haben in boswilliger Art und Weise die Auferstehung erfunden, sondern er sagt, das ist einfach der freidichtende Mythos der Orientalen, die sind halt ganz einfach blumig in ihrer Darstellungsweise. Ähnliche Argumentationsmuster übernimmt interessanterweise Pius XII. 1943 in seiner Enzyklika Divino Afflante Spirito unter Anhauchung des Heiligen Geistes, wo er sagt, ja, die Bibel ist zwar Wort Gottes, aber es ist die Bildsprachlichkeit der Orientalen, die man hier abziehen muss. Also man sieht, mit was für einer Zeitversetzung hier die katholische Kirche nachgezogen hat, sodass mittlerweile diese ganzen Argumentationen auch in der katholischen Kirche angekommen sind und wir heute sagen, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, es ist Gottes Wort im Menschenwort, unfehlbar ist letztlich nur das, was Nostre Salutis Causa um unseres Heiles willen ausgesagt worden ist. Also nur die Heilswahrheit der Evangelien und nicht, ob die Welt jetzt in 7 Tagen erschaffen worden ist und am Anfang wird das Licht geschaffen und die Sonne erst 3 Tage später. Wie soll das zusammengehen? Also man sieht ganz einfach, das sind bildsprachliche Darstellungsweisen. Gefährlich wird es jetzt, wenn das Ganze auf den historischen Jesus durchschlägt. weil hat jetzt Jesus wirklich wahr Wunder getan? Ist er wirklich von den Toten auferstanden? Ist er die zweite göttliche Person gewesen? Hat er das vielleicht sogar gewusst? Das sind alles diese Fragen. Und man hat dann, am Anfang hat man ja noch gesagt, in der Antike, Augustinus hat gesagt, ja, wir haben zwei Augenzeugen unter den Evangelisten, das Matthäus-Evangelium und das Johannes-Evangelium. Beides sind Apostel gewesen und er sagt, die nehmen in Sandwich-Position, Matthäus als erster, Johannes als letzter, Markus und Matthäus, die dann so wie Väter ihre schwachen Söhne stützen, so die Argumentation noch bei Augustinus. Heute wissen wir, das Markus-Evangelium ist das erste Evangelium gewesen. Matthäus schreibt von Markus ab. Matthäus ist nicht das Urevangelium. Auf der Suche nach dem Urevangelium begeht man einen kreativen Irrtum. Man sucht das Urevangelium, wie es ein gewisser Kirchenvater Papias proklamiert hat, ein aramäisches Urevangelium Jesu, und man stößt auf die sogenannte Logienquelle. Ich weiß nicht, habe ich hier schon mal über die Logienquelle einen Vortrag gehalten? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das ist ebenfalls eines meiner Forschungsgebiete. Heute wissen wir, dass die Logienquelle ebenfalls in griechischer Sprache gewesen ist. Aber das Markus-Evangelium und die Logienquelle als die beiden Quellen, die dann später Matthäus und Lukas verwendet haben. Die Logienquelle, eine alte Quelle aus Palästina stammend, aber trotzdem schon auf Griechisch abgefasst. Darauf bezieht sich Adolf von Harnack, wenn er sagt, durch geschichtliche Forschungen ist es uns gelungen, den historischen Jesus wiederherzustellen. Lange Zeit galt diese Logienquelle als O-Ton der Jesusüberlieferung. Der ganze Inhalt der Bergpredigt ist da beispielsweise drinnen. Also es ist tatsächlich hochkarätiges Jesusgut, was sich da drinnen befindet. Aber der O-Ton ist es trotzdem auch nicht. Auch da sind schon kerygmatische, verkündungstechnische Entwicklungen drinnen. Die zweite Frage, im Englischen als Second Quest, dann bezeichnet nach dem historischen Jesus, vorbereitet das Ganze durch Rudolf Bultmann, der sagt, wir müssen eigentlich unterscheiden, Jesus des Kerygmas, Jesus der Historie, das lässt sich nicht verbinden miteinander, das wird die Phase als No-Quest bezeichnet, also hier fragt man nicht zurück, man sagt, die Brücke ist abgebrochen, also sozusagen der garstig breite Graben kann nicht übersprungen werden, er ist eben zu garstig breit. Ernst Kesemann mit seiner Vorlesung 1953 ist Bultmann-Schüler, trennt sich aber hier von seinem Lehrmeister Bultmann und bringt in dieser Vorlesung 1953 wiederum die Frage nach dem historischen Jesus und entwickelt dafür das sogenannte Differenzkriterium. Differenzkriterium bedeutet, authentisches Jesusgut ist alles das, was sich nicht vom Judentum und auch nicht vom Christentum ableiten lässt. Weil man sagt, das ist nicht da irgendwie aus irgendwelchen Quellen geschuldet, das ist der authentische Jesus, der dann aus diesen Texten spricht. Die große Problematik ist allerdings, dass Jesus Jude gewesen ist. Und wenn ich jetzt Jesus gegen das Judentum profiliere, dann habe ich damit letztendlich die Konsequenz, dass ich Jesus unhistorisch zeichne. Daher auch die schöne Aussage von Gerd Theissen, Jesus kann nur das gesagt und getan haben, was ein jüdischer Charismatiker im ersten Jahrhundert hätte sagen und tun können. Selbstverständlich kann er dabei in Widerspruch zu seiner Umwelt geraten, das Judentum ist voll von Polemik zwischen unterschiedlichen jüdischen Gruppierungen. Aber diese Kritik muss kontextuell nachvollziehbar sein und seine Individualität bedeutet nicht kontextunabhängige Unableitbarkeit, sondern bedeutet kontextbezogene Besonderheit. Also Jesus wird nicht gegen das Judentum profiliert, sondern innerhalb des Rahmens des Judentums setzt er seine eigenen Akzente. Und das ist das Kriterium der Kontextplausibilität. Kontextplausibilität, das sind die Kriterien, wie sie Gerd Theissen, den man als Vater der soziologischen Bibelexegese bezeichnen könnte, ausformuliert hat, kontextuelle Korrespondenz und wirkungsplausible Zusammenhängigkeit. Kontextplausibilität bedeutet, alles, was authentisches Jesusgut ist, muss in den Rahmen des damaligen Judentums hineinpassen. Jetzt könnte man die Frage stellen, von woher wissen wir, wie das Judentum vor 2000 Jahren ausgeschaut hat. Da sind wir allerdings in der sehr glücklichen Situation, dass wir sehr gute Quellen darüber besitzen. Wir besitzen die Texte von Qumran. Die Ausgrabungen in Qumran haben eine Gemeinschaft gezeigt, die wahrscheinlich ab 150, also die Niederlassung in Qumran war erst ab 100 vor Christus, aber die Essener-Bewegung 150 vor Christus beginnend, bis dann zu 68 nach Christus, wo die Römer diese Niederlassung von Qumran gestürmt haben im jüdischen Krieg. Und man sieht hier eigentlich sehr schön, die Texte, die da erhalten sind, offenbaren, wie bunt und wie vielschichtig das Judentum der damaligen Zeit gewesen ist. Viele Aussagen von dem, wo wir heute sagen, das ist genuin christlich, kommen wir drauf, nein, das ist schon jüdisch gewesen. In der damaligen Zeit hat es solche Vorstellungen auch schon gegeben, wenn der Tempelkult etwas spiritualisiert wird, dass gesagt wird, die wahren Opfer sind nicht die blutigen Opfer, die ich als Schlachtopfer im Tempel darbringe, sondern Christus ist unsere Sühneplatte, Christus ist unser Opferlamm, Christus ist unser Hohepriester, dann ist das Tempelmetaphorik, die in ähnlicher Art und Weise auch schon in Qumran oder bei Philon von Alexandria verwendet wurde. Philon von Alexandria, die nächste Hausnummer, die ich hier nenne, jüdischer Religionsphilosoph, ein Zeitgenosse von Jesus und Paulus. Die haben sich nicht gekannt. Philon sitzt in Alexandria, nicht in Palästina, aber in Alexandria, ein Zentrum des damaligen Diaspora-Judentums, betreibt jetzt sehr viele philosophische Studien und bemüht sich, das Judentum in Einklang zu setzen mit stoischen Vorstellungen, dass es so etwas gibt wie eine naturgemäße Verfasstheit der Welt, eine Naturordnung der Welt. Und er sagt, der Mensch muss in Einklang mit dieser Naturordnung sein. Und die jüdische Tora ist nichts anderes als die Auswortung dieser Schöpfungsordnung Gottes. Also man sieht hier sehr gut, wie das Christentum in diese Gemengelage hineinpasst. Dann haben wir auch noch den Historiographen, also den Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der knapp nach Jesus und Paulus gelebt hat, aber Zeuge des jüdischen Krieges gewesen ist, zu den Römern überläuft und dann nachher hier eine Geschichte des jüdischen Volkes und eine Geschichte des jüdischen Krieges hier beschreibt und darin auch Jesus erwähnt. Er erwähnt den Herrnbruder Jakobus, er erwähnt Johannes den Täufer. Also sehr faszinierend, wo wir hier sehen, dieser Jesus war wirklich eine historische Persönlichkeit. Also den historischen Anker dürfen wir nicht lichten, so wie das Lessing getan hat. Wir müssen einfach sagen, dieser Jesus, das ist wirklich ein Ereignis gewesen, das sich in Zeit und Raum an einem ganz konkreten Ort geschichtlich abgespielt hat, im Rahmen des Judentums der damaligen Zeit. Also auch die jüdische Verankerung ist ganz, ganz wichtig, denn Gott kommt zu einem ganz, einem bestimmten Volk und Jesus versteht sich auch als gläubiger Jude. Im Kontext dieser damaligen Zeit kann Jesus allerdings eigene Akzente setzen. Diese eigenen Akzente, die er setzt, sind kontextplausibel wäre die Erwartung des Reiches Gottes. Zu sagen, ja, alle irdischen Reiche sind gescheitert, es ist eine gewisse apokalyptische Erwartung, die wir hier haben, zu sagen, die Endzeit, die bricht jetzt unmittelbar an. Und dieser Anbruch der Endzeit, den erwartet Johannes der Täufer, indem er sagt, es kommt Gottes Strafgericht über die Welt, das die Menschheit aber auch reinigen wird. Jesus, der noch einen Tacken weitergeht und sagt, das Reich Gottes ist sogar schon da, ohne Strafgericht, einfach als Geschenk an die Menschen. Wir werden gleich einmal sehen, wie Jesus sich hier selber verstanden hat. Und darüber hinausgehend dann diese Erwartung des Reiches Gottes in Kontext plausibler Individualität. Viele im damaligen Judentum erwarteten das Reich Gottes in gewaltsamer Art und Weise. Also die Zeloten, der militante Flügel sozusagen der Pharisäer, die gesagt haben, das Reich Gottes wird mit Waffengewalt anbrechen. Wir müssen es erzwingen, wir müssen eine Widerstandsgruppierung gegen die Römer sein. Und hiergegen wehrt sich Jesus. Das Reich Gottes ist nicht eine Revolution der Waffen, sondern eine Revolution der Werte. Also neue ethische und moralische Werte, das Miteinander der Menschen, die Geschwisterlichkeit, eine Zivilisation der Liebe unter den Vorzeichen des gemeinsamen, liebenden Vatergottes, das ist das Anliegen Jesu, das er durchsetzen möchte und nicht eine gewaltsame Revolution. Aber man sieht hier sehr schön, dass er sich im Kontext des damaligen Judentums abhebt. Dieses Abheben vom Kontext des damaligen Judentums geschieht auch darin, dass nicht Jesus für sich selber reklamiert, ich werde der neue Herrscher in diesem beginnenden Reich Gottes sein, sondern dass er sagt, Gott selber wird herrschen. Und wir untereinander sind nur Brüder und Schwestern. Also er erwartet für sich selber keinen wirtschaftlichen und auch keinen politischen Vorteil. Seine Botschaft ist nicht unpolitisch, sie ist sogar hochpolitisch, aber nicht machtpolitisch. Das Missverständnis, das hier an Jesus herangetragen wird, wenn etwa die Söhne des Zebedäus kommen und sagen, ja, lieber Jesus, in deinem Reich wollen wir zur Rechten und zur Linken bei dir sitzen, gib uns also die beiden besten Ministerpöstchen, wenn du in deinem Reich kommst, da sagt Jesus, ihr habt ja was falsch verstanden. So wird das nicht funktionieren, das ist nicht das Reich Gottes. Also hier diese Ansätze. Wirkungsplausibilität ist hier ebenfalls interessant. Das ist die Frage, wie viele voneinander unabhängige Traditionsströme haben wir im Neuen Testament. Also sozusagen die Zeugen, die uns aus der Vergangenheit erhalten geblieben sind, die werden auf ihren Geschichtswert befragt. Das heißt ganz einfach, wir haben hier etwa die echten Paulusbriefe, wir haben dann die Logienquelle und das Markus-Evangelium. Wir haben dann das zusätzliche Sondergut bei Matthäus und Lukas. Matthäus und Lukas selber zählen nicht, weil sie ja von der Logienquelle und vom Markus-Evangelium abhängig sind. Aber das, was sie über Logienquelle und Markus hinaus haben, das Sondergut, das schlägt hier ebenfalls noch einmal zu Buche. Das Johannesevangelium, ebenfalls entweder ein unabhängiger Traditionsstrang oder, wenn Johannes den Synoptiker gekannt hat, zumindest ein Traditionsstrang, der keinen Gebrauch von seinen Quellen macht und einen sehr eigenen, eigenständig motivierten Weg hier in der Rekonstruktion Jesu geht. Dann die Offenbarung des Johannes und dann Hebräerbrief, Jakobusbrief, Judasbrief und die beiden Petrusbriefe. Das sind unabhängige Textzeugen voneinander. Wenn die alle miteinander das Gleiche sagen, dann ergibt es einen Querschnittsbeweis. Also fast so wie ein Indizienprozess. Wenn viele verschiedene Zeugen genau das Gleiche behaupten, dann kann ich sagen, ja, das wird wohl stimmig sein. Das hat wohl einen gewissen Anspruch auf Wahrheit. Dann gibt es noch die Gattungsinvarianz, wenn unterschiedliche Gattungen, Redematerial, Reden, die Jesus gehalten hat, wie die Bergpredigt, Erzählmaterial, Material, das über Jesus erzählt wird und nicht von ihm gesprochen wird, Briefliteratur, die Offenbarung des Johannes als apokalyptisches Genus, wenn die alle genau das Gleiche sagen, dann kann man ebenfalls sagen, quer durch alle Gattungen durch, ist das Ganze stimmig und überzeugend. Dann gibt es noch das Kriterium der wirkungsplausiblen Tendenzwidrigkeit. Das ist das alte Differenzkriterium, das von Kesemann übrig geblieben ist. Wenn etwas nicht aus dem Urchristentum ableitbar ist, dann ist es sicherlich authentisch. Dass die Jünger nicht an die Auferstehung Jesu geglaubt haben, erklärt sich daraus. Denn das war ein Skandal, wo man große Schwierigkeiten damit gehabt hat. Das Lukas-Evangelium entschuldigt und sagt, die Jünger konnten nicht glauben vor lauter Freude, um den Skandal abzumildern, weil man sich damit schwer getan hat. Oder dass die Jünger beim Beten Jesu am Ölberg eingeschlafen sind. Lukas entschuldigt auch hier und sagt, vor lauter Traurigkeit sind sie eingeschlafen. Die haben mit Jesus so mitgelitten, dass sie gleich einmal vor lauter Mitleiden da mal eingeschlafen sind. Nicht? Also entschuldigende Tendenzen. Oder die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer. Im Markus-Evangelium noch ungeschönt berichtet, Jesus wird von Johannes getauft, hat offensichtlich später Schwierigkeiten gemacht, weil wir in der Apostelgeschichte sehen, es hat noch Johannesjünger in Ephesus sogar gegeben, die bis dorthin sich ausgebreitet haben nach Kleinasien und gesagt haben, ja, euer Jesus ist ja Schüler bei unserem Johannes gewesen, also muss Johannes der Messias gewesen sein und nicht euer Jesus. Deswegen versucht man das in den Evangelien wegzuretuschieren. Im Markus-Evangelium dann in Anschluss an die Taufe kommt der Heilige Geist auf Jesus herab. Und das heißt, du bist mein geliebter Sohn und nicht Johannes der Täufer. Matthäus tritt das Ganze dann noch ein Stückchen weiter und spannt diesen Dialog hier vor. Johannes sagt zu Jesus, ich müsste von dir getauft werden und nicht du von mir. Und Jesus sagt, lass nur, damit wir Gottes Gerechtigkeit erfüllen. Lukas macht es noch viel geschickter. Der erzählt die Geschichte von der Gefangensetzung des Täufers, die zieht danach vor, dann hat man eigentlich den Eindruck, ja, wer tauft denn jetzt Jesus? Johannes sitzt ja eigentlich schon im Gefängnis, Aber Lukas hat das nur so geschickt schon vorneweg mal berichtet, ohne hier die Geschichte irgendwie klettern zu wollen, liegt ein Missverständnis nahe. Das macht der Lukas eigentlich sehr, sehr gerne. Er lässt sich nicht der Geschichtsfälschung bezichtigen, aber er formuliert so geschickt um, dass man es missverstehen könnte, das Ganze in seinem eigenen Sinne. Das Johannesevangelium geht hier noch einen Schritt weiter und lässt die Taufe ganz einfach weg. Aber Johannes der Täufer zeigt prophetisch auf Jesus und sagt, dieser ist es, der mit Heiligen Geist taufen wird. Ich taufe ja nur mit Wasser, aber das ist der künftige Geisttäufer. Also hier wird deutlich, Jesus ist der Größere, Johannes der Täufer ist nur der Prodromos, der Vorläufer und niemand sonst. Also man erkennt sehr schön, wie hier die Texte gewachsen sind, wie man in die Texte Theologie hineingesetzt hat und wie man auch einen gewissen Filter gebrauchen kann, um dann zu sagen, was bleibt hier am Ende des Tages übrig, um den historischen Jesus zu rekonstruieren. Hier werden sozusagen soziologische Gemengelage, wo man Jesus in das soziologische Bild der damaligen Zeit einordnen kann. Aggressive, evasive, subsidiative und kollaborative Muster. Subsidiativ bedeutet, dass Jesus innerhalb dieses Systems das System benutzt, wie es hier etliche Bettler und Vagabunden auf politischer Ebene und religiös dann prophetische Erneuerungsbewegungen gegeben hat, wo auch Jesus hier hineingehört. Ich switche hier ein bisschen weiter und komme zu den historischen Fakten zu Jesus von Nazareth. An historischen Fakten können wir sagen, ja, es hört sich witzig an, aber Jesus ist vor Christi Geburt geboren worden. Das ist natürlich witzig, aber wenn es denn wirklich was stimmt, dass Jesus unter Herodes dem Großen noch geboren wurde, wie Matthäus und Lukas übereinstimmend berichten, Herodes der Große starb zum Pfingstfest des Jahres 4 vor Christus, dann muss Jesus 6, 5 oder Anfang 4 vor Christus geboren worden sein, um diesen Dreh ganz einfach herum. Ein Jahr Null, wie es so oft beschworen wird, in den Medien hört man immer das Jahr Null, um das Jahr Null herum. Ein Jahr Null gibt es bis zum heutigen Tag nicht. Minus 1 geht in Plus 1 über, die Null hat es damals gar nicht gegeben, weil die erst über den arabischen Raum dann zu uns gekommen ist. Und deswegen bis zum heutigen Tag in unserer Zeitrechnung nicht vorhanden. Der kalabrische Abt Dionysius Exiguus, der die Berechnung unserer christlichen Zeitrechnung vorgenommen hat, hat sich hier ein bisschen verstolpert. Also insofern müssen wir ganz einfach sagen, der große Hype, den es zum Jahr 2000 gegeben hat, dass angeblich die Welt untergehen würde, müsste man sagen, ja, ihr seid ganz einfach ein paar Jahre hinten dran. Von Christus Geburt aus ist es ganz einfach schon längst vorbei, das Ganze. Wir wissen heute, dass der Wunderstern, die Volkszählung, der Kindermord, das sind eigentlich alles theologische Motive in den Kindheitsevangelien, um in dramatischer Art und Weise das auszugestalten, so wie man das im Judentum gerne tut, die Agada. Agada von Nagat kommend, das bedeutet erzählen. Im Erzählen von Geschichten erschließt sich theologische Bilder. Die theologischen Leitmotive, also diese Kindheitsevangelien, sind den Evangelien vorgeschaltet, wie etwa die Ouvertüren bei Richard Wagner, bevor der Vorhang aufgeht. Die Ouvertüre bei Wagner, Tannhäuser zum Beispiel, wird meistens gespielt, wenn der Vorhang noch zu ist. Und hier werden die wichtigsten Leitmotive präsentiert. Venusbergmotiv, Tannhäuser und Pilgermotiv und dergleichen mehr. Und dann erst geht der Vorhang auf und dann erst beginnt das historische Spektakel, aber die Leitmotive sind theologische Motive. Das Hirtenmotiv und Bethlehem ist ein davidisches Motiv. Dieser Jesus ist der Messias aus dem Hause und Geschlechte Davids. Die Weisen aus dem Morgenland nehmen vorweg, dass Jesus für alle auf der ganzen Welt gestorben ist und alle Menschen erlöst, nicht nur das jüdische Volk, dass es sozusagen alle Heiden nach Jerusalem wandern, um dort dem Messias zu huldigen. Die Frage nach dem Todesdatum Jesu, die Synoptiker sagen, Jesus wäre nach dem Pessachabend gestorben. Das letzte Abendmahl wäre ein Pessachfest gewesen, das Jesus mit seinen Jüngern noch gefeiert hätte. Das Johannesevangelium sieht das anders und sagt, Jesus war schon tot, wie der Pessachabend angebrochen ist. Wahrscheinlich hat das Johannesevangelium hier recht. Man hat erst später innerhalb des Christentums weil Pessach und Auferstehung Jesu, Pessach und Ostern so eng miteinander verwandt sind. Bis heute in der Osternachtsfeier wird das Ganze ja ineinander geblendet. Auszug aus Ägypten, Durchzug durch das Rote Meer als Symbol für die Auferstehung. Die Feste sind einfach auch zusammengefallen. Die ersten Jünger Jesu waren Juden, die haben dann beide Feste ineinander gefeiert. Und in die Pessach Haggadah, in die Erzählung des Erlösungshandelns Gottes, wahrscheinlich dann auch gleich die Auferstehung Jesu mit hineingenommen. Das bedeutet also, Jesus starb, wenn man hier nachrechnen möchte, wann ist ein Freitag auf den 14. Nissan. Nissan ist also der Frühlingsmonat, in etwa unserem April vergleichbar. Wann, nach dem Mondkalender allerdings berechnet, wann ist ein Freitag auf den 14. Nissan gefallen? Und da kommen wir auf das Jahr 30. Das bedeutet, Jesus wäre dann als wahrscheinlichstes Todesdatum am Freitag, 7. April des Jahres 30, um 15 Uhr, so das übereinstimmende Zeugnis der Evangelien, verstorben. Das heißt, wir können hier relativ viel rekonstruieren. Ich habe Ihnen die ganze Frage hier, wenn Sie die Folien nachher haben wollen, können Sie die gerne auch von mir haben und die können gerne weitergegeben werden. Ja, also hier diese ganze Berechnung hier und der Golgotha, der selbstgebige Golgotha hier, das ist das Modell, das wir im Museum von Jerusalem haben, beim Ausgang der Stadtmauer, wo Jesus hingerichtet worden ist, diesen Golgotha haben wir ebenfalls gefunden als historische Reminiszenz. War Jesus wirklich Gottes Sohn? Ja, das war er, denn wir alle sind Söhne und Töchter Gottes. Um es so zu sagen, selig die Friedenstiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. So heißt es in der Bergpredigt. Aber war Jesus auch die zweite göttliche Persönlichkeit, die zweite göttliche Person, auf einer Ebene mit Gott Vater selber stehend? Das steht so noch nicht im Neuen Testament drinnen, denn alle Titel, die in der damaligen Zeit für Jesus verwendet werden, Sohn Gottes, Messias, Christus, Menschensohn, weisen eine gewisse metaphorische Fluidität auf. Metaphorische Fluidität bedeutet, die Titel sind noch nicht dogmatisch festgeklopft. Das ist ein großes und breites Bedeutungsspektrum. Etwa der Messias-Titel. Messias war im damaligen Judentum eigentlich ein militanter Kriegsführer, also ein Warlord, der seine eigenen Truppen um sich sammelt und sagt, mit diesen Truppen werde ich in gewaltsamer militärischer Aktion die Römer aus dem Land hinaustreiben. Das allerdings deckt sich nicht mit dem Anliegen Jesu. Das Anliegen Jesu ist ein hundertprozentig friedfertiges, das hier zum Tragen kommt. Wie allerdings kommt es zu diesen Vorstellungen hier? Die Vorstellung bei Jesus ist, das könnte man jetzt als eine implizite Christologie festmachen. Implizite Christologie bedeutet, auch wenn Jesus sich selber nicht als zweite göttliche Person, Messias, Menschensohn oder sonst etwas bezeichnet hat, das sind Titel, die ihm später erst zugelegt werden, die im Neuen Testament dann für Jesus aus dem Denken der Urkirche heraus auf Jesus umgelegt werden. Aber implizite Christologie heißt, Jesus nimmt für sich in Anspruch, dass er der endzeitlich bindende Prophet ist. Mit ihm und mit seiner Botschaft beginnt die Endzeit. Er ist derjenige, der in letztgültiger Art und Weise das Sagen und die Deutung hat, wie der Wille Gottes richtig interpretiert werden soll. Also eigentlich könnte man sagen, das, was Mohammed für den Islam ist, das sieht Jesus für sich selber, nämlich der letztgültige Prophet zu sein, der in bindender Art und Weise jetzt den endzeitlichen Gotteswillen verkündet. Endzeitliches Denken. Wie kommt Jesus eigentlich dazu, dass jetzt die Endzeit anbrechen würde? Wir glauben ja auch nicht, ich meine, es ist eine schlimme Welt, Donald Trump wird wahrscheinlich Präsident in den USA werden und wir haben viele Kriege und offene Baustellen, die Umwelt wird zerstört. Apokalyptisches Denken gibt es immer wieder, Last Generation, wir sind die letzte Generation, aber Apokalyptik, endzeitliches Denken ist ein Krisenszenario. In Zeiten der Krisen sagt man, das kann so nicht mehr weitergehen, da wird es jetzt einen Einschnitt, da wird es jetzt etwas geben müssen. Im damaligen Judentum war das tatsächlich der Fall. Das damalige Frühjudentum, das Frühjudentum ist diese 500 Jahre dauernde Epoche, in der sich Jesus Paulus und das beginnende Christentum bewegen. 300 vor Christus bis 200 nach Christus, 200 nach Christus die Abfassung der Mishnah und damit der Beginn des rabbinischen Judentums, 300 vor Christus die Hellenisierung. 333, Issos, Keilerei, wissen wir alle, Alexander der Große besiegt hier das Perserreich, erobert damit die gesamte Levante, macht sie zu einem einzigen gemeinsamen Kulturraum, wo man nicht nur die griechische Sprache spricht, sondern auch die griechische Kultur in einer Mischform mit den orientalischen Vorstellungen und Kulten hier hochhält. In dieser Gemengelage stellt sich jetzt für das Judentum die große Frage, wie weit dürfen wir mit dieser Leitkultur uns identifizieren, Assimilation des Judentums, und wie weit müssen wir uns davon absetzen, um hier nicht völlig unterzugehen. Die gleiche Frage, die wir in Österreich, in Wien zum Pfarr des Jäckel gehabt haben, sehr assimiliertes Judentum, die in Kunst und Kultur federführend, auch in der Literatur federführend gewesen sind, hochdekorierte Offiziere dann aus dem Ersten Weltkrieg, perfiderweise der kleine böhmische Gefreite Adolf der Schreckliche hat das nicht so verstehen können, das hat seinen Horizont ein wenig überstiegen, das Ganze. Aber die Tragik, dass dieses Judentums waren eigentlich die besten Deutschen oder die besten Österreicher, weil sie so assimiliert waren. Und andere, die dann heute in Israel sagen, ja, das kommt davon, weil ihr euch so angebiedert habt, bleibt bei eurer eigenen Kultur. Nicht? Und die gleiche Frage damals auch, wie weit sollen wir uns anpassen, wie weit sollen wir in Widerstand gehen, das ist die Grundfrage des Frühjudentums. Alle Gruppierungen des damaligen Judentums, die Sadduzier, die Pharisäer, die Essener und die Qumran-Gemeinschaft, speisen sich sozusagen aus diesem grundsätzlichen Impuls und die Erwartung von einigen Gruppierungen, die dann in der Makkabäer- und Hasmonäer-Herrschaft, also die jüdischen Herrscher, die hier ab 165 die Herrschaft wieder übernommen haben, die selbst sehr hellenisiert geworden sind dann, wo man dann von jüdischer Seite gesagt hat, wir wollen gar keine irdischen Herrscher mehr, wir wollen, dass das Reich Gottes anbricht. Gott selber soll herrschen und nicht irgendwelche irdischen Tyrannen über uns. Und die Hoffnung, dass Gott eingreift, verdichtet sich hier. Hier unterscheiden wir zwischen Eschatologie und Apokalyptik. Eschaton bedeutet das Letzte, also die Endzeit, die jetzt hier angebrochen ist. Das glaubt Jesus auch. Apokalyptik ist allerdings noch einmal eine Sonderform der eschatologischen Erwartung, zu sagen, es gibt einen Dualismus zwischen Gut und Böse. Die Qumraniten sagen das so, die Söhne des Lichtes, die Söhne der Finsternis, der endzeitliche Kampf, den es hier irgendwie gibt. Die einen sind prädestiniert zur Erlösung, die anderen sind prädestiniert zum Untergang. Sehr exklusiv, nur eine kleine Gruppe von Gerechten wird gerettet werden. Das sind Johannes der Täufer und Jesus nicht. Sie sind sehr, sehr inklusiv. Alle Menschen werden gerettet werden. Alle haben Anteil an der Erlösung Gottes, aber die Forderung natürlich, diese Gnade Gottes hier anzunehmen. Deswegen hier auch bei Johannes dem Täufer, ich switche da mal ein bisschen davor, deswegen auch die Erwartung bei Johannes dem Täufer, der hier noch ein bisschen stärker apokalyptisch ist, weil er sagt, das Feuergericht, das Endgericht, und dann bei Jesus allerdings, der wahrscheinlich eine Zeit lang auch Jünger des Täufers gewesen ist, in der Wüste vielleicht auch mit Johannes mitgelebt hat, eine Zeit lang dort auch getauft hat, der sagt hier jetzt, nein, ich bin zum Schluss gekommen, dass die Satansmacht Gottes gebrochen ist. Der Satansturz im Lukas-Evangelium, Lukas 10, 18. Ich sah den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel stürzen. Wahrscheinlich hatte Jesus ein visionäres Erlebnis in der Wüste, in der judäischen Wüste, wo ihm Gewissheit geworden ist, dass nicht nur das Feuergericht Gottes bevorsteht, sondern dass Gott jetzt noch einen Schritt weiter geht und sagt, jetzt lasse ich die Endzeit gleich anbrechen. Im sozusagen proaktiven Zugehen auf die Menschen stürzt Gott den Satan und lässt seine Heilsherrschaft anbrechen. Wofür steht der Satan? Satan ist für uns heute ein bisschen schwer verständlich, aber nach Texten, die in der damaligen Zeit Jesu gelesen worden sind und sehr theologisch wirkmächtig waren, etwa die Himmelfahrt des Mose, Assumptio Moses, wo es heißt, die Herrschaft Gottes wird über die ganze Schöpfung erscheinen, dann wird die Macht des Satans gebrochen werden und alle Traurigkeit wird von den Menschen hinweggenommen werden. Also eigentlich, Satans Macht meint alles Leid, das der Mensch überhaupt haben kann. Körperlich, leiblich, seelisch und moralisch. Also es geht eigentlich darum im damaligen Judentum um eine Restitution der prälapsarischen Heiligkeit des Menschen, prälapsarisch vor dem Sündenfall existieren. Also die Menschen werden wieder in den Stand der Gnade zurückgesetzt, wie das in der Urzeit der Fall gewesen ist. Protologie und Eschatologie, Proton das erste, Eschaton das letzte, die Anfangszeit des Menschen, die paradiesische Reinheit, Gutheit und Heiligkeit wird dem Menschen zurückgeschenkt werden. Diese Erlösung verkündet Jesus dem Menschen und deswegen geht er auch proaktiv auf die Menschen zu und versucht sie mit dieser Gnade des Himmelreiches fast anzustecken. Er berührt sie, er geht auf die Aussätzigen zu. In seine Mahlgemeinschaft nimmt er schon ein Stück dieses anbrechenden himmlischen Hochzeitsmahles vorweg, die Freude sozusagen, die er den Menschen verkündigt. Und die kopernikanische Wende bei Jesus, die ansteckende Reinheit und die proaktive Heiligkeit. Wir sind es ja immer gewohnt zu sagen, die Unreinheit steckt an, ein fauler Apfel steckt die ganze Kiste an, gehört ausgesondert, also streng exklusiv das Ganze. Jesus sagt, nein, nicht die Unreinheit steckt an, sondern die Reinheit des Gottesreiches durchdringt alles, wie ein kleines Stück Sauerteig den ganzen Trog Mehl durchsäuert, wie ein kleines Senfkorn in die Erde gesät und schlägt seine Wurzeln in den Boden und wird ein großer Baum. In sanfter Art und Weise, keine Revolution, sondern eine Evolution, aber eine Evolution, die trotzdem am Ende alles umgestalten wird und alles von Grund auf verändern wird. Also insofern ist die Botschaft Jesu gefährlich. Das muss man tatsächlich sagen, wie auf Medikamenten, wo drauf steht, Warnung des Gesundheitsministers, wir würden bei der Bibel sagen, das Lesen dieses Buches kann ihr Leben verändern. Es hoffen wir natürlich auch, dass es so ist. Aber das ist der Anspruch Jesu. Das ist eigentlich ein Anspruch, der mitten in das damalige Judentum hineinpasst, aus dem Judentum nicht herausfällt, aber auch deutlich macht, dass dieser Jesus mit seinem Anspruch hier die Menschen unmittelbar betroffen gemacht hat und auch den Anspruch gehabt hat, in bindender Art und Weise jetzt diese Endzeit hier vorzubereiten und den Anbruch des Gottesreiches hier zu ermöglichen. Diese Heilsgewissheit Jesu, dieser unverschämte Optimismus, den er da an den Tag legt, dass Gott die Menschen heiligen wird, dass er sie annehmen wird, dass er sie versöhnen wird, das ist eigentlich etwas, was ich in unserer heutigen Kirche, in unserer heutigen Zeit auch vermisse. Dieses Inklusive, zu sagen, wir laden alle ein. Papst Franziskus hat das ja ein bisschen so gemacht, wenn er gefragt worden ist, wer darf denn in die Kirche gehen, müssen wir verschiedene Gruppierungen ausschließen, hier in der Frage gleichgeschlechtlich Liebender, wieder verheiratet, Geschiedener, weiß der liebe Himmel was noch. Und Franziskus sagt, todos, 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 alle sind eingeladen hier zum Altar Gottes und in unsere Kirche zu kommen. Alle sollen hier berührt werden. Das macht es sehr, sehr faszinierend, das Ganze. Wie hat Jesus seinen eigenen Tod verstanden? Um damit noch abzuschließen, Jesus versteht seinen Tod dergestalt, dass er sagt, ich möchte nicht sterben, sondern ich möchte leben. Also er ist kein christlicher Taliban sozusagen, kein Selbstmordattentäter, der sagt, jetzt möchte ich hier für das Himmelreich den Märtyrertod hier irgendwie erleiden. Er sucht den Glauben der Menschen. Aber er sagt, wenn ich den Glauben erreichen möchte, dann muss ich mitten in das Zentrum von Jerusalem gehen. Man nennt das Ganze prophetische Eskalation. Also er sagt, ich muss eine Entscheidung herbeizwingen, weil die Menschen damals haben sich so verhalten, wie wir auf gut Wienerisch sagen, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Also warten wir mal ein bisschen dazu, nur nicht zu viel hudeln, der Jesus soll das da mal liefern, dann können wir noch immer auf den fahrenden Zug aufspringen. Und Jesus sagt, ihr müsst euch jetzt entscheiden, weil eine Entscheidung muss hier. Lieber ein klares Nein, als ein wogeltes, na vielleicht einmal, oder kann es noch nicht sagen, frag mich später einmal, oder sonst etwas. Also er sucht tatsächlich eine Entscheidung. Dafür geht er nach Jerusalem, dafür sucht er in Jerusalem auch eine Entscheidung und er reklamiert auch den Tempel für sich. Wahrscheinlich haben die Jünger damals, so wie es auch im Jeremia-Buch drinnen steht, Jeremia sagt, sag nicht, der Tempel, der Tempel, der Tempel des Herrn ist hier. Also wir haben den Tempel, wir haben unsere heiligen Riten, solange wir nur brav opfern, wird schon alles gut gehen. Nein, sagt Jeremia, ihr müsst euch bekehren in eurem Herzen, wenn ihr das nicht tut, dann führt ihr nichts weiter. Und wahrscheinlich hat das Jesus in gleicher Art und Weise gesagt, er geht couragiert in den Tempel und reklamiert den Tempel für sich und für seinen Anspruch des Gottesreiches. Dass er wirklich gesagt hat, wie wirklich die Handlung ausgeschaut hat, das wissen wir nicht. Im damaligen Judentum wurde auf jeden Fall erwartet, dass in der Endzeit der irdische Tempel ausgedient hat und der himmlische Tempel dann den irdischen Tempel ersetzt. Das eigentliche Urbild des Tempels ist im Himmel, so wie in der Offenbarung des Johannes dann das himmlische Jerusalem auf die Erde niedersteigt und das irdische Jerusalem dann ersetzt. Einen Tempel braucht die Stadt nicht, weil alle in unmittelbarer Gottesschau, in unmittelbarer Gottunmittelbarkeit sich befinden. Vielleicht hat Jesus so etwas erwartet, vielleicht auf sein Wort zu sagen, reiß den Tempel nieder, in 3 Tagen wird er wieder errichtet werden, wenn das Reich Gottes kommt, wird er wieder errichtet werden. Jesus war sich dessen bewusst, dass er mit dieser prophetischen Eskalation, dass es da kein Zurück mehr gibt, denn jetzt wird sein Weg, entweder wird das Reich Gottes kommen, oder er wird hingerichtet werden, oder, und das scheint wohl auch das Wesen des letzten Abendmahles gewesen zu sein, dass er sagt, jetzt fordert Gott von mir das ein, was ich Zeit meines öffentlichen Wirkens den Menschen gepredigt habe, Glaube zu haben gegen alle Wahrscheinlichkeit. Und wenn niemand mehr glaubt an das Reich Gottes und ich als Einziger stellvertretend für alle anderen Menschen glaube, dann wird das für Gott ausreichen, dass das Reich Gottes trotzdem kommen kann. Und das deutet er auch im letzten Abendmahl. Was er wirklich gesagt oder getan hat, können wir noch rekonstruieren. Wahrscheinlich hat er einen von diesen großen orientalischen Brotfladen genommen und ihn in der Mitte auseinandergerissen und gesagt, so wird auch mein Leib zerrissen werden. Dann das Einschenken des roten Weins in den Becher, dass er sagt, so wie dieser rote Wein wird auch mein Blut vergossen werden. Und er sagt, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich von neuem davon trinke, im Reich meines Vaters. Das ist wahrscheinlich authentische Aussage Jesu, denn dieses Reich Gottes, sagt er, wird jetzt kommen und trotz meines Todes oder vielleicht sogar aufgrund meines stellvertretenden Todes, weil ich für Gott diese Treue hier halte. Sein Ringern am Ölberg, Jesus hätte hier außerhalb der Stadtmauern nur schnell den Berg hinaufgehen müssen in die judäische Wüste hinein und er hätte sich dem Zugriff der Römer galant entziehen können. Das tut er nicht, nicht weil er den Tod sucht, sonst müsste er ja nicht hier ringern. Und verzweifelt sein, er weiß, was ihm bevorsteht, was für eine schreckliche Tötungsart. Aber er sagt, wenn ich jetzt fliehe, dann bricht alles zusammen. Also mit mir steht und fällt dieses Reich Gottes. Diese Personalunion an seinem eigenen Leib entscheidet sich das Reich Gottes, ist für damalige Propheten nichts Ungewöhnliches. Der Prophet verschmilzt mit seiner eigenen Botschaft, er wird ident mit seiner eigenen Botschaft. Hosea, der beispielsweise eine Hure heiratet und Hurenkinder mit ihr zeugt, um zu zeigen, so unrein seid ihr geworden, also in sehr krasser Art und Weise, diese Identifikation, das gilt auch für Jesus. Und damit wird klar, dass in dem Moment, wo die beginnenden Christen dann sagen, dieser Jesus ist von den Toten auferstanden, auch gesagt wird, dieser Jesus ist ident mit diesem Reich Gottes. Und dann wird Jesus auch zum Menschensohn, dem endzeitlichen Retter, dann wird Jesus auch ident gesetzt mit dem Messias, dem endzeitlichen Erlöser, dann wird Jesus auch ident gesetzt mit Gott selber, der zweiten göttlichen Person, denn solche Ansätze gab es schon im Judentum, dass Gott einen Logos oder die göttliche Weisheit personifiziert an der Seite hat, wobei das, wie gesagt, noch nicht im Sinne einer zweiten Person, die getrennt von Gott existiert, sondern eine Wirkweise Gottes ist. Und dass das die zweite göttliche Person ist, hat sich erst im Lauf der Kirchengeschichte dann herausentwickelt. Das Konzil von Nizia feiern wir ja jetzt, das Jubiläum, das sind Entwicklungen gewesen. Also abschließend kann man sagen, hat es eine Vergottung Jesu gegeben, ja oder nein? Man kann sagen, es hat Entwicklungen gegeben, theologische Entwicklungen, die einen Ansatzpunkt haben beim historischen Jesus und wo man dann sagen kann, über diesen garstig breiten Graben vom Jesus der Historie zum Christus des Glaubens kann ich Relais setzen, ich kann Brückenglieder setzen, wo ich sagen kann, hier ist die Entwicklung lang gelaufen. Als gläubiger Christ hoffe ich, erstens, dass das Grab, als Historiker würde ich auch sagen, das Grab ist wohl leer gewesen. Denn wir haben ganz einfach keinen einzigen Beleg dafür, dass man Jesu Leichnam im Grab gefunden hätte. Also das Grab war wohl nicht voll, sondern war wohl leer, aber es wird unterschiedlich gedeutet. Die Gegner der Auferstehung sagen, die Jünger haben den Leichnam gestohlen. Aber das leere Grab schafft auch viel mehr Verwirrung, als es Glauben schafft. Der Glaube kommt dann erst durch die persönlichen Begegnungen mit dem Auferstandenen, mit den Visionen, mit den Erscheinungen, die die Jünger haben. Und die Hoffnung ist jetzt die Hoffnung eines Christen, also der Historiker, ich sage immer wie in Jesus sind auch zwei Naturen, die göttliche und die menschliche, und beide sind in die Wiese in Konfuse, sie dürfen nicht ineinander verrinnen, aber sie dürfen auch nicht auseinandergerissen werden. Ein Bibelwissenschaftler hat auch zwei Naturen in sich. Die eine ist die historisch-kritische, als Geschichtswissenschaftler zu arbeiten, und die andere ist die als Theologe, als hoffentlich auch gläubiger Theologe hier zu arbeiten. Ich bin ja nicht nur Priester, Psychotherapeut und Professor für Bibelwissenschaft auch noch. Also ich bemühe mich, diese drei Ps, den Priester, den Professor und den Psychotherapeuten, gut im Schwerefeld miteinander zu halten. Und das ist auch wichtig, diese unterschiedlichen Sachen hier nicht auseinanderzureißen, aber auch nicht ineinander verrinnen zu lassen. Und das, glaube ich, ist etwas Gutes und etwas Wichtiges. Und der Glaube für die Menschen ist etwas Notwendiges. Das sieht ja auch die moderne Psychotherapie so, dass es eine Ressource ist, die den Menschen Halt und Hoffnung gibt. Glaube ist nicht nur, wie es Freud noch gesehen hat, eine kindliche Wunscherfüllungsfantasie, wo ich mich sozusagen in den Schlaf hineinweine und mich in eine Fantasiewelt begebe. Es ist auch nicht Opium des Volkes, wie es Karl Marx gesagt hat. Die beiden unterschätzen, dass Religion auch ein sehr, sehr starkes weltgestaltendes Potenzial besitzt, nämlich zu sagen, weil ich an diese bessere Welt glaube, weil ich an die Erlösung glaube, deswegen setze ich mich ein für eine bessere Welt. Und auch wenn ich weiß, dass ich das Ziel vielleicht nie hundertprozentig erreichen kann, ich weiß, dass der liebe Gott am Ende dann alles das, was ich begonnen habe, zu einem Ganzen zusammenfassen wird und auch das menschliche Scheitern, die tragische Trias, die Schuld, Leid und Tod, das gilt für uns alle in der einen oder anderen Art und Weise, durch ein je noch tiefer greifendes Erbarmen unterfassen und auffangen wird. Damit also sozusagen der historische Jesus, die Entwicklungen hin zum Christus des Glaubens, die Basis, die wir historisch rekonstruieren können, wenn ich mit meinen jüdischen Kolleginnen und Kollegen etwa von der Tel Aviv University oder Hebrew University zusammenarbeite, dann vertreten die genau das Gleiche, wie ich es hier tue, aber dann ganz einfach auch die Möglichkeit zu bieten, zu sagen, und das ist jetzt aber auch anschlussfähig für den christlichen Glauben, der hier weitergeht. Dankeschön.
Ich habe
noch eine ganz kleine Werbung in eigener Sache. Wenn Sie interessiert sind an meinen Gottesdiensten, die ich am ersten Sonntag des Monats in der Ruprechtskirche abhalte, dann können Sie mir gerne eine kleine E-Mail schreiben. Ich setze sie gerne in den Verteiler. Also herzliche Einladung auch dazu. Entschuldigung, die kleine Werbeschaltung.
Wir dürfen das auf die Homepage geben.
Gerne, sehr gerne.
Also wir werden die PowerPoint-Präsentation auf die Homepage geben. Sie können es von dort dann abrufen. Weil es war doch sehr viel in kurzer Zeit und man musste sich sehr konzentrieren.
Ich hoffe, es war nicht zu dicht, das
Nein.
Ganze.
Sie haben es gut erklärt und auch gut zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Auch für diesen geschichtlichen Überblick, der letztendlich dann gemündet hat wieder in unserem Semesterthema Dein ist die Kraft. Und dafür haben Sie uns wirklich sehr gute Bausteine gelegt. Vielen Dank dafür und haben Sie Fragen? Bea, bitte.
Ich würde gerne wissen, was ist genau die Endzeit?
Die
Endzeit bedeutet, dass Gott am Ende der Zeit sein eigenes Reich errichtet. Also wir glauben ja auch an das bessere Jenseits. Bei uns Christen ist das dann unter hellenistischem Einfluss so geschieden worden, dass wir sagen, es gibt die irdische Zeit und dann gehen wir ins bessere Jenseits sozusagen. Also nach dem Tod sind wir dann sozusagen in der Präsenz Gottes. Dem Judentum ist dieser Gedanke fremd gewesen, weil es eigentlich auch zu einer Jenseitsflucht irgendwie führen kann. Dass wir sagen, ja, wir lassen uns auf diese irdische Zeit gar nicht mehr ein, wir hoffen nur aufs bessere Jenseits. Von Sholem Aleichem gibt es die schöne Geschichte da, um des besseren Jenseits willen, und wo man sagt, ja, das führt zu nichts, damit fliegt man am Ende nur auf die Nasen. Also es geht auch darum, in dieser Gegenwart die Welt zu gestalten. Und die Erwartung der Menschen ist eigentlich gewesen, dass Gottes Reich hier auf dieser Welt anbricht. Und wir haben jetzt eigentlich beides ineinander im Christentum. Wir haben das schon und das noch nicht. Schon ist das Reich Gottes gekommen in Tod und Auferstehung Jesu. Das bedeutet, wir haben auch den Auftrag, hier dieses Reich Gottes, soweit es uns möglich ist, auf dieser Welt zu verwirklichen. Also nicht nur zu hoffen aufs bessere Jenseits, also nicht nur die Frage zu stellen, gibt es ein Leben nach dem Tod, sondern die Frage zu stellen, gibt es auch schon ein Leben vor dem Tod, nicht? Und das wäre auch wünschenswert, daran mitzuarbeiten, aber dann die Hoffnung, dass das, was wir hier auf dieser Welt nicht geschafft haben, von Gott dann in seiner Erlösung ganz und stimmig gemacht wird.
Da waren die Römer, die immer eines Tages auf einem politischen Aufruhr und in diesen Zahnrädern, zwischen diesen Zahnrädern wurde er zerrieben. Und eine ganz konkrete Frage zur Todesqual. Ist das richtig, dass die Kreuzigung ein Urteil für einen politischen Aufrührer ist? Ein Heretiker wäre gesteinigt, ohne Verurteilung durch die
Römer. Teilweise ist, ich fange einmal an mit der Frage nach dem Heretiker. Also wenn Jesus sich wirklich nicht als zweite göttliche Person bezeichnet hat, wenn Jesus seinen Anspruch gehabt hat, jetzt die Endzeit einzuleiten, dann ist das natürlich auch ein politischer Anspruch. Natürlich nicht der politische Anspruch, dass er als Messias regieren wird, aber dass das Reich Gottes kommen wird. Also in erster Linie ist es tatsächlich auch eine politische Causa gewesen und das wird im Johannesevangelium sehr schön zusammengefasst in den Worten, wenn wir ihn gewähren lassen, dann werden die Römer kommen und uns unser Land wegnehmen und unseren Tempel zerstören. Also eigentlich die Angst, dieser Jesus könnte eine prophetische Eskalation noch weiter treiben, auch alles, was man am Tempel macht, also der Tempel war sakrosankt. Bis zum heutigen Tag ist das so, wenn man in Jerusalem am Tempel auch nur irgendeinen Blödsinn macht, dann wird sofort alles dicht gemacht. Ich habe da in Jerusalem einmal eine Führung gehalten mit einer Gruppe in den 3 Jahren, wo ich in Israel studiert habe. Und dann sehe ich, da kommt eine Gruppierung daher mit einem Stein und mit Palmenwedeln. Die wollten den Grundstein für den 3. Tempel legen. Und ich habe meiner Gruppe gesagt, schnell, wenn ihr noch auf die Tempelesplanade wollt, macht schnell, weil es wird gleich alles dicht gemacht werden. Und wir waren die letzte Gruppe, die noch reingekommen sind. Das ist absolut rigide, wenn am Tempelberg etwas geschieht, von muslimischer, auch von jüdischer Seite, das ist alles hochbrisant. Und wenn Jesus da am Tempelberg irgendetwas eskaliert, dann war das Glaswasser sein Todesurteil. Also dafür musste er jetzt gar nicht Heretiker sein oder irgendwelche göttlichen Ansprüche gestellt haben. Der Hohe Rat war auf den Machterhalt hier sehr erpicht. Allerdings muss man auch sagen, der Hohe Rat, die Eigenständigkeit des Hohen Rates wird politisch immer überschätzt. Mittlerweile wissen wir aus den Studien, dass Pontius Pilatus hohe Priester ein- und absetzen konnte, wie er wollte. Kaiaphas war offensichtlich eine sehr schwache Person. Deswegen hat Pilatus mit Kaiaphas auch gut zusammengearbeitet. Und in dem Moment, wo Pilatus von römischer Seite abgesetzt wird, wird Kaiaphas sofort mit abgesetzt, weil er gesagt hat, die beiden haben gut zusammengespielt. Also der Hohe Rat war proaktiv für Pilatus sozusagen Zuarbeiter in diesen Sachen.
Man kann also eigentlich gar nicht sagen, nur die Juden, bestimmte jüdische Gruppen hätten den Tod an, also aktiv angestrebt.
eine Gemengelage, eine ganz starke Gemengelage. Kreuzigung ist natürlich eine römische Hinrichtungsart. Die Juden hatten keine Kapitalgerichtsbarkeit. Wie du richtig gesagt hast, also die jüdische Hinrichtungsart wäre die Steinigung gewesen. Stephanus wird gesteinigt, aber es ist Lynchjustiz. Also das ist nicht durch Gerichtsurteil bestätigt, das Ganze. Der Herrnbruder Jakobus wird im Jahre 62 nach Christus in einer Sedis Vacans, wo der römische Statthalter Festus gestorben ist und Albinus ist noch nicht von Rom nachgekommen gewesen. Und da reißt der Hohepriester Ananus II. Dieses Machtvakuum an sich und verurteilt Jakobus zur Steinigung. Und ausgerechnet die Pharisäer protestieren dagegen und schicken eine Gesandtschaft nach Rom und sagen, die haben einen von uns hingerichtet. Also die Pharisäer betrachten den Herrnbruder Jakobus als einen von ihnen. Also hier hat es auch noch keine Scheidung hier sozusagen gegeben. Und damit wird klar, in dem Moment, wo Albinus anlandet im Heiligen Land, setzt er Ananus auf der Stelle ab und sagt.
Das hätte theoretisch auch eine Lynchjustiz sein können,
via Steinigung Lynchjustiz, das wäre dann aber kein offizielles Gerichtsurteil gewesen, nicht? Also mit Stephanus, das brandet halt mal irgendwie der Volkszorn auf. Wie das dann wirklich war, geht, Verfolgung, also ist auch die dann aufgrund des Stephanus entsteht. Es waren unterschiedliche theologische Konzepte, um die man hier gekämpft hat. Aber es werden ja nicht die Hebräer, sondern nur die Hellenisten vertrieben, also nur der liberale Flügel des Judenchristentums, während der konservative Teil bestehen bleibt. Also das sieht man, bei Jesus ist es auch noch nicht so eindeutig, das Ganze, aber die Hinrichtungsart, die Kreuzigungstafel, der Kreuzigungstitulus, der macht ja ganz klar König der Juden. Also der hätte sich selbst zum König gemacht, was Jesus ja nie getan hat. Also er redet zwar vom Königreich Gottes, aber wenn er von Gott selber redet, spricht er Gott als Abba und Vater und das als liebenden Schöpfer Gott an, aber niemals als König. Das ist interessant, also da ist tatsächlich eine Diastase dazwischen, wo Jesus das vermieden hat. Aber es war ein offizielles Gerichtsurteil. Pilatus, wir wissen von den Statthaltern der damaligen Zeit, dass sie sich tatsächlich für alle, die den Tempel kritisiert haben, solche Zeit genommen haben. Es gab einen Namensvetter von Jesus, Jesus ben Ananias, und der auch eine Prophezie gegen den Tempel ausgesprochen hat, der gesagt hat, dieser Tempel wird vernichtet werden. Das war in den beginnenden 60er Jahren, also wo der jüdische Krieg noch lang entfernt gewesen ist, und Flavius Josephus berichtet da davon. Er hat gesagt, dieser Tempel wird zerstört werden, wenn ihr euch nicht bekehrt, so ähnlich wie Jesus. Und dafür gibt es ein eigenes Gerichtsurteil und der Statthalter entscheidet dann, naja, wir lassen ihn nur geiseln und frei laufen, weil das ist sowieso nur ein Spinner. Mania heißt das da im Griechischen. Also den Irrsinn. Und bei Pilatus war es ja ähnlich, Geiselung oder dann ist doch die Angst groß, die hat Anhänger, aber dass die Anhänger nicht weiterverfolgt worden sind, dass die nicht auch gekreuzigt worden sind, macht deutlich, dass man in Jesus doch keine so große politische Bedrohung gesehen hat. Aber im Zweifelsfall, das war die Devise der Römer, lieber einen zu viel umbringen, als einen zu wenig.
Bitte, Frau Bansch.
Also im Anschluss an den Tod von Stephanus, kommt ja Paulus ins Spiel, der ja eigentlich Gründer der Christen.
Sein soll, sagen Sie richtig, das hat man lange Zeit so gesagt. Wir wissen bei Paulus auch, dass er noch voll und ganz Jude gewesen ist. Ich habe meine Habilitationsarbeit darüber geschrieben und dass auch da der Bruch noch nicht vollendet gewesen ist. Also Paulus ist messianischer Jude. Er glaubt, dass Jesus der Messias gewesen ist. Er glaubt, dass die Endzeit angebrochen ist. Nach Paulus hat es auch noch andere messianische Juden gegeben. Bar Kochba beispielsweise mit seinem Aufstand, der aufgrund der konfliktierenden Messias-Ansprüche das beginnende Christentum verfolgen hat lassen, aber noch nicht, weil Juden gegen Christen hier gestanden sind. Also bei Paulus selber hat es diese Trennung auch noch nicht gegeben. Die Frage ist, wann ist denn das Christentum entstanden? Wann können wir vom Christentum reden? Das beginnende Christentum, ich sage immer beginnendes Christentum, unter Anführungszeichen, eigentlich waren es Jesusgläubige Juden. und noch keine Christen. Und wann das dann wirklich gewesen ist, ist die Frage des Parting of the Ways. Wann sind die Wege auseinandergegangen? Das hat wohl noch bis in das 5. Jahrhundert hinein Juden und Christen in Einheit miteinander gegeben, wo man sieht, zu unterschiedlichen Zeiten, unter unterschiedlichen Begründungen, an unterschiedlichen Orten haben sich Judentum und Christentum erst langsam auseinanderentwickelt. Nizäa ist dann natürlich ein Meilenstein auf diesem Weg, wo man sagt, dieser Jesus ist die zweite göttliche Person. Ab dem Moment kann ich natürlich nicht mehr von jüdischer Seite mitziehen, aber das Bekenntnis von Nizäa ist nicht überall sofort angenommen worden. Nicht? Also es hat auch noch Judenchristen gegeben, die gesagt haben, nein, das sehen wir ein bisschen anders. Also es war ein Entwicklungsprozess. Ja. Ich
muss noch Fragen
machen. Ja, ich muss, machen wir diese zwei Fragen noch ganz kurz.
Vielleicht der Herr dann.
Ja, vielen Dank. Bevor ich meine Frage stelle, erlauben Sie mir eine persönliche Bemerkung,
ja?
Wenn Sie gesagt haben, dass zu Weihnachten und Ostern gibt es hier viele Filme.
Ja.
Ja. Ein bisschen älter, also in meiner Jugend war es der Pasolini-Film.
Das ist natürlich auch sehr faszinierend, ja. Ja.
Er hat also Jerusalem als nächstes Bergdorf hingestellt, was wir auch kritisiert haben in unserer Diskussion in der Schule.
Ja, ja.
Und Sie fragen, weil Sie gesagt haben, dass Jesus keine Realität ist. Wie konnte er dann Sünden vergeben?
Ja.
Wie steht das also bei dem Gelenk,
ganz genau,
vor ihm heilt?
Sehr gute Frage.
Das kann
ja
nur Gott allein.
Ja.
Und die zweite Belegstelle, wie Jesus gefragt hat, für wen halten nicht die Menschen?
Ja.
Und da gibt es eine Differenz. Bei Markus sagt zwar auch Petrus, du bist der Messias, ja, nicht? Und Jesus geht sofort auf sein Leiden über.
Mach mal sehr schnell, weil ich muss leider zu einer Prüfung weiter. Um 3:15 muss ich in der Schenkenstraße schon prüfen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich diesen Termin annehmen habe müssen. Ich beantworte es ganz, ganz schnell. Die Frage, was war die erste Frage? Okay, ja. Und die Frage, die Ehren.
Ja.
Ah, Sündenvergebung, ganz genau. Das ist die Proaktivität der Gnade Gottes. Wenn Gott den Satan schon gestürzt hat, dann ist die Sündenvergebung von Gott in die Wege geleitet worden. Und Jesus realisiert als Aktant Gottes auf Erden eigentlich nur das, was Gott bereits getan hat. Also eigentlich ist die Sündenvergebung von Gott gegeben worden. Es ist keine Anmaßung, aber es ist eine implizite Christologie, dass Jesus tatsächlich der Aktant dieses Reiches Gottes auf Erden ist. Es war also eigentlich die Vorstellung, wenn Gott mit seinem Reich kommt, dann kann er nur in ein Reich kommen, wo absolute Sündenfreiheit herrscht. Wo Gott ist, kann es keine Sünde geben. Deswegen haben die Pharisäer gesagt, eigentlich müssen wir einen Zustand der Reinheit und der Heiligkeit schaffen für alle Menschen, sonst kann Gott nicht kommen. Und Jesus dreht das Ganze um und sagt, nein, den Zustand der Reinheit und der Heiligkeit, den hat Gott selber schon geschaffen. Und deswegen kann ich den Menschen das zusprechen, was Gott bereits getan hat. Also er vergibt Sünden, teilt den eigenen Namen nicht aus eigener Vollmacht, aus der Vollmacht Gottes, aber als Beauftragter Gottes ist er dafür bestimmt, diese Sündenvergebung den Menschen auch zuzusprechen. Und da ist der Zusammenhang. Und das wäre diese implizite Christologie, die es hier gibt. Die ganz letzte Frage und dann machen wir Schluss.
Wenn Jesus das Paradevorbild für Christus wäre, ist das nicht auch ein trauriges Schicksal? Also wenn er gescheitert als Mensch, wer geht da hin? Wenn er das Ideal darstellt, auf seinem Weg endet man derart ausgelacht, verhöhnt und teils umgebracht. Auch wenn die Römer nachher untergegangen sind, sie haben ihn gesehen. Das ist eigentlich, provoziert man abstoßend. Ich muss zugeben, wenn ich in eine Kirche gehe mit einem Andersgläubigen, was ich zunehmend mehr mache, um das Christentum nicht einschlafen zu lassen, ich meine, diese Kirchen, wo der überlebensgroße Hängen, wie Jesus darunter hängt, weil es abschreckend ist. Also dieses Ideal des Menschen ist als Mensch gescheitert. Ist das denn auch erbärmlich?
Das ganze menschliche Leben ist erbärmlich. Ja, ich stimme Ihnen zu, aber wir kommen da nicht raus. Ob wir das Kreuz anschauen oder ob wir uns umdrehen und sagen, ich will es nicht sehen, mein eigenes Kreuz kriege ich nicht los. mein Schatten heftet mir an den Hacken an und da kann ich mit den Füßen scharren, so sehr wie ich will, ich kriege meinen eigenen Schatten nicht los. Es ist die erbärmliche Erbarmenswürdigkeit des Menschen. Und im Kreuz wird das Ganze tatsächlich in der Schnittachse der beiden Kreuzesbalken sozusagen ins Fadenkreuz gehängt. Das ganze menschliche Leiden findet hier sozusagen seine Aufgipfelung. Jetzt finde ich Menschen bewundernswert wie Nawalny. Das sind auch moderne Märtyrer, nicht, die nach Russland gehen und sagen, ich laufe nicht davon, denn sonst bricht der ganze Widerstand zusammen. Es gibt nichts, was mehr zieht als das Blut der Märtyrer. Das hat das beginnende Christentum auch gewusst. Ob ich so enden wollte, weiß ich nicht. Da muss ich auch sagen, wahrscheinlich wäre ich zu feig dazu. Aber es ist trotzdem etwas Bewundernswertes, wenn Menschen bereit sind, ihr Leben in die Waagschale zu werfen für eine Sache, von der sie überzeugt sind. Und wenn es dann nicht Fanatismus ist, also nicht irgendwie militanter Fanatismus, sondern wenn es die versöhnende, liebenswürdige Art und Weise ist, zu den Menschen zu sprechen und ihnen mehr Menschlichkeit und Geschwisterlichkeit zu bringen. Und ich denke mir, wir dürfen uns nicht drücken vom Blick auf das Leid, diese menschliche, tragische Trias, schuldig zu werden, leiden zu müssen und zu sterben. Das schreit nach einem Erlöser. Und diese Sehnsucht finden wir in diesem gekreuzigten Mann von Nazareth für uns aufgehoben, erfüllt, auch in der Hoffnung der Auferstehung, zu sagen, Gott wird dieses Unrecht, dieses Elend, diese Problematik nicht in die Ewigkeit verlängern, sondern wird dafür sorgen, dass es eine tiefere, ausgleichende Gerechtigkeit gibt. Das zumindest ist mein Glaube, warum ich noch immer Christ bin und das auch so vertritt. Applaus